Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wald aktuell. Die mache ich ja häufig vom Schreibtisch aus, aber das geht heute absolut nicht, weil die Sonne scheint. Es ist ein richtig schöner Frühlingstag und da kann ich nicht am Schreibtisch sitzen. Das, was ich mit euch besprechen möchte, das habe ich mir mal genauer durchgelesen und hoffe, ich erinnere mich dann sauber dran. Kommt gleich. Ich stehe hier gerade wieder an einer Hangkante in einem schönen Laubwald. Und hier ist ein Bett freigeschart von einem Reh. Das übernachtet hier immer. Eigentlich sind es sogar zwei, ein Rehbock und ein Ricke, die auch auf der Wildkamera immer drauf sind. Und ihr kennt ja diese Theorien, dass Wald, der dunkel gelassen wird, also wo die Bäume selber Lichtmangel produzieren können, damit die Sämlinge langsam wachsen, damit vor allem keine Bodenvegetation wächst, und dass man so Pflanzenfresser los wird, weil die da in solchem Wald kaum was zu fressen finden. Das sieht man hier super schön bestätigt. Also da, ich laufe gerade an der Grenze zu diesem Waldreservat in unserem Garten lang. Da hängt auch die Wildkamera. Stimmt, wäre ich beinahe reingelaufen. Hätte die schon wieder ein Bild gesendet an mich. Und da laufen jeden Tag die Rehe lang. Also ich kriege ständig Bilder gefunkt. Die fressen auch hier. Und man sieht das an den abgefressenen Brombeeren. Richtung unser Garten ist es ja heller. Da wachsen Brombeeren. Aber hier direkt ein paar Meter weiter stehen unverbissene Weißtannen. Und zwar in rauen Mengen. Die rühren die nicht an, ne? Weil die so kleine Knospen haben. Die wissen, die würden quasi beim Fressen verhungern. Also es liefert noch nicht mehr genug Energie zum Fressen. Und hier sind Wildschweinspuren. Stimmt, die kommen auch regelmäßig vorbei. Die Wildschweine hier vorne an den Baum hat vor ein paar Tagen eine Wildkatze hingepinkelt. Und unmittelbar danach kam ein Keiler vorbei. Weiß ich nicht, ob der da dran schnüffeln wollte, der alte Knilch. Ja, also ihr seht schon, ich bin lieber draußen unterwegs als am Schreibtisch. Aber manchmal, wenn ich zum Beispiel eure Fragen beantworte, dann bin ich ja auch gerne da. Ja, was haben wir denn so vermelden? Wir fangen erstmal mit einem Kuriosum an aus Baden-Württemberg. Und zwar der Präsident der Landesforstanstalt, so heißt es glaube ich, Forst BW, also der Leiter Max Reger, der ist von den Stuttgarter Nachrichten interviewt worden. Das kann ich euch mal verlinken in Shownotes. Auf jeden Fall, was machen die da? In der Rheinebene, so steht es in der Zeitung, da fallen in bestimmten Ecken nur noch 600 mm Jahresniederschlag. Das ist gar nicht so wenig für Wald. Also für Wald reicht das noch. Aber wenn sich die Gegend aufheizt, dann wird es schon schwierig. Das stimmt schon im Klimawandel, ne? Aber 600 mm, würde ich sagen, ist für einen intakten Wald aktuell noch genug. Den hat man da aber natürlich nicht. So wird das übrigens nicht beschrieben. Was hat man da gemacht? Man hat da zum Beispiel Kiefernplantagen abgeräumt. Die vertrocknen oder vom Borkenkäfer oder wo auch immer abgeräumt, ne? Das heißt, dieser Wald wird heiß. Das kennt ihr ja schon, wenn die Bäume fehlen. Dann hat man den Oberboden abgeschoben mit Maschinen, das heißt einmal richtig befahren. Und da weiß man ja, unsere heimischen Laubbäume brauchen Winterniederschläge, die sich im Boden speichern, um die im Sommer abzurufen. Fahre ich mit Maschinen rüber, dann wird das erheblich weniger. Dann vertrocknen die im Sommer schneller. Das kennt ihr ja alles schon. Also, das hat man anscheinend nicht gewusst oder ignoriert, wie auch immer. Finde ich als Landesforstanstalt schon sehr bedenklich. Drüber gefahren, Oberboden abgeschoben. Warum? Wegen der spätblühenden Traubenkirsche. Die breitet sich nämlich gerade in so Kiefernplantagen aus. Wie kommt denn die blühende Traubenkirsche da rein? Also es gibt ja auch eine heimische Traubenkirschenart, da muss man aufpassen. Die spätblühende kommt aus Nordamerika und da haben Förster früher gedacht, ach, die macht da so schön gerade Stämme, die pflanzen wir doch mal bei uns. Bei uns wird die leider nur ein Gebüsch. Und dann will man sie wieder loswerden, weil aber die Wildtiere, also Rehe und Hirsche, die nicht so gerne fressen, werden die heimischen Bäume von denen raus selektiert und die spätblühende Traubenkirsche bleibt übrig und breitet sich aus. Das nennt man dann invasiv. Also die besetzt dann diese frei werdenden Stellen. Die will man da aber nicht haben. Und weil die, wenn man die absägt, immer wieder gut austreibt, sagt man, okay, dann nehmen wir doch eine Planierraupe und schieben einfach den ganzen Boden ab, dann klappt das schon. Okay, das ist natürlich... Ich muss mich mal kurz hinhocken hier in die Sonne. Und hier, ich bin wieder am Hang. Ihr merkt schon, es ist anstrengend. Ich bin heute auch schon viel Fahrrad gefahren. Die Sonne ist einfach schön. Ich genieße das mit den Vögeln hier. Ja, also man hat dann den Boden abgeschoben, dadurch verdichtet. Dadurch ist natürlich auch viel vom Humus weg. Der speichert nämlich auch noch Wasser. Also meines Erachtens gibt es nichts Besseres, wenn man den Boden austrocknen will, um das zu machen. Bäume weg, alles plattfahren und dann noch den Boden abschieben. Also Humus auch noch weg. Und wenn man dann, und das haben die getan, Baumschulpflanzen da reinsetzt, die sind gewässert, die sind gedüngt, die kennen nur Überfluss in Bezug auf Wasser. Logisch, die Baumschule will die Dinger ja verkaufen. Die wollen ja keine halb vertrockneten, asketischen Bäumchen. Die werden da eigentlich besser geeignet verkaufen. Die wachsen ja auch langsam, die werden nach Größe bezahlt. Es ist halt ein Geschäft wie jedes andere auch. Wenn man solche und natürlich beschnittene Wurzeln, ne, damit das Wurzelsystem nicht zu groß wird. Ihr erinnert euch vielleicht, so ein kleines Bäumchen kann durchaus schon mehrere Meter Wurzeldurchmesser haben. Das kann man ja gar nicht ausheben im Baumschulbeet, verkaufen und wieder einpflanzen. Das funktioniert ja nicht. So ein riesen Wurzelballen, mehrere Meter Durchmesser, der wiegt ja zig Tonnen. Das geht nicht pro Baum. Und so ein Baum darf maximal, ich sag mal, 1-2 Euro kosten. Geht also alles nicht. Also werden die Wurzeln kräftig beschnitten, ne, damit die sehr schön klein sind zum Transportieren und Pflanzen. Und solche Wurzeln können natürlich noch schlechter an Wasser kommen. Und solche Bäume wurzeln auch nicht tief und können dann auch als ältere Bäume nicht mehr gut an Wasser kommen. Also nur Nachteile. Solche Bäume pflanzt man auf eine solche vorgeschädigte Fläche. Also nochmal, heißes Rheintal, Niederschläge so noch okay für intakten Wald, aber nicht für solche Flächen, die in der Sonne braten. Dann noch den Humus abgeschoben, Fläche verdichtet, also den Wasserspeicher für den Sommer nochmal so richtig zurechtgestutzt und dann verwöhnte und vom Wurzelwachstum her stark eingeschränkte Bäume draufgepflanzt, die vertrocknen. Oh Wunder! Was macht man dann? Man ändert doch nicht die Methode, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern man bohrt Brunnen im Wasser und bewässert diese Pflanzen. Ich möchte nicht wissen, was das kostet. Das hat mit Forstwirtschaft wirklich nichts mehr zu tun. Also wirtschaftlich ist das nicht. Ende aus. So, und dann wachsen die tatsächlich an. Aber das sagt natürlich nichts darüber aus, was die in 10, 20, 30 Jahren machen, wenn mal richtige schwere Dürren kommen, weil diese Bäume eben zeitlebens eingeschränkt sind und dieser Boden sich von solchen Befahrungen auch Stand heute praktisch nicht mehr erholt. So, und weil das dann immer häufiger fehlschlägt, dieses Verfahren, also es klingt ja fast nach Schildbürgerstreich, dann sagt dieser Forstpräsident, überlässt man jetzt Flächen sich selber, man gibt die auf. Also erst, ne, nach meinem Dafürhalten völlig runtergerockt, gibt man dann auf, also Karren gegen die Wand gefahren und dann sagt er am Schluss dieses Zeitungsartikels, ich wüsste mal gerne, wie Peter Wohlleben damit zurechtkommen würde oder was er dazu sagen würde, irgendwo sinngemäß. Ne? Also nach dem Motto, ja, der will doch, dass man alles sich selbst überlässt, das machen wir jetzt auch und dann wird alles von spätblühender Traubenkirsche überwuchert. Ne? Ha, ha, ha. finde den Fehler. Ich hätte vorher keinen Kahlschlag gemacht. Ich hätte vorher nicht so stark Holz entnommen. Ich hätte den Boden nicht abgeschoben, also verdichtet und den Humus entfernt und ich hätte keine Baumschulpflanzen genommen. Wenn man das so macht, ja, dann klappt es nicht. Dazu brauche ich keine Glaskugel. Das hätte man vorher schon ahnen können, dass das schwierig wird. Aber nur nochmal, das ist so ganz die aktuelle Lage. Man lässt anscheinend vom System nicht ab und versucht es mit allen Mitteln, bis hin zur Bewässerung im Wald. Nochmal, also, wenn man einen Hektar sauber bewässern wollte, ich habe es mal ausgerechnet, pro Quadratmeter müsste man 30 Liter gießen. Ein Hektar hat 10.000, das wären 300.000 Liter, damit das halbwegs wurzeltief einzieht bei den Bäumchen. Es nützt ja nichts, wenn ich den einzelnen Baum gieße. Das ist übrigens ein Fehler. Wird auch häufig im Garten gemacht. Ich gieße die Pflanze, aber das Wasser, das ist ja wie so Löschpapier im Boden. Der Boden zieht ja das nach links und rechts und vorne und hinten und auch nach unten weg. Also das verteilt sich sowieso. Also man muss die ganze Fläche gießen, wenn das nachhaltig sein soll. Ne? Und dann lieber alle 2 Wochen einmal richtig, anstatt dauernd so ein bisschen. Dann kann so ein Boden im Übrigen auch versalzen. Also das kann man gar nicht machen. Also 300.000 Liter pro Hektar, also 300 Kubikmeter alle 2 Wochen pro Hektar. Und so ein Betrieb hat ja Tausende von Hektaren. Das geht ja gar nicht. So viel Grundwasser kann man ja gar nicht hochpumpen. Aber gut, das ist Baden-Württemberg aktuell und immer noch so mit so einem kleinen Hinterschlag. Ja, was würde denn Peter Wohlleben wohl machen? Ja, ich glaube, ich würde mal über das Personal nachdenken. Ganz ehrlich, ich muss das mal so ausdrücken. Gut, oder auch nicht. Wir kommen, ich schiebe mal was ganz Erfreuliches rein zwischendurch. Es gibt ja wirklich auch viele schöne Sachen. Eine ist zum Beispiel, dass unsere Coco mit ihrer Partnerin brütet. Coco ist ja die Rabenkrähe, das Männchen, was wir schon seit über 10 Jahren kennen und was wir wirklich jeden Tag bei uns auf dem Gang zur Pferdeweide mit ein paar Erdnüssen, Walnusshälften füttern. Die kommt wirklich ganz nah ran, bis auf einen Meter oder so. Hat schon mal bei uns im Garten gebrütet auf einen uralten Kiefer. Und dann kam so ein Junisturm und hat leider die Küken rausgeweht. Und die haben es nicht überlebt. Dieses Jahr brüten sie auf dem Baum zwischen uns und den Nachbarn. Wir sind ein bisschen weiter auseinander. Das ist eine Douglasie. Ja, Douglasien. Die können auch nichts dafür, dass sie da mal gepflanzt wurden. Und eignen sich hervorragend als Nistbaum offensichtlich für Coco und seine Partnerin. Die Kinder übrigens, die hüpfen auch auf der Weide rum. Der Sohn heißt Barry, also meine Frau vergibt den Namen. Bei der Tochter, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Frau die getauft hat. Egal. Der Barry, der wird teilweise mehrfach pro Gang gefüttert, weil der immer so ein Stückchen mitfliegt und dann will er noch was und noch was. Naja gut, kriegt er dann auch. Wir sind ja so ein bisschen verliebt in diese Krähenfamilie. Also das macht total Spaß. Und wie gesagt, die brüten wieder hier. Es ist einfach eine große Freude. Wir kommen mal zu einer anderen Sache, die hatten wir beim, wann war denn das? War das das vorletzte Mal, vorvorletzte Mal? Ich weiß schon gar nicht mehr. Da haben wir mal über die aktuelle Lage gesprochen in Bezug auf austrocknende Landökosysteme, auf diese Wolken, mittleren Wolken. Ich fasse es nochmal anders zusammen. Der Klimawandel hat ja 2023/24 einen Sprung gemacht, also 2023/2024. Und keiner konnte sich das so richtig erklären. Und dann ist man eben drauf gekommen, dass die Wälder zu wenig Wasser verdunstet haben in diesen Jahren. Und diese mittlere Wolkendecke, die Sonnenstrahlen wieder zurückreflektiert ins Weltall, häufig fehlt. Und dadurch heizt sich die Erdoberfläche viel stärker auf. Ist lange nicht beachtet worden. Und ich habe jetzt 2 dieser Forscher getroffen in Paris bei einer UNESCO-Veranstaltung. Das war cool. Also wir hatten zusammen eine Veranstaltung auf der Bühne, haben über Wälder und Wasser gesprochen mit Antonio Nobre aus Brasilien und mit Anastasia Makarieva aus Russland. Und Anastasia Makarieva ist ja die Forscherin, die so federführend ist für diese fliegenden Flüsse, für die biotische Pumpe, so nennt sich das. Also dass Wälder selber Wettersysteme lokal erzeugen. Tiefdrucksysteme, und die hat mir das nochmal genau erklärt. Und das fand ich wirklich cool. Und der Antonio im Übrigen auch. Also die beiden haben sich da sehr schön ergänzt. Warum von Natur aus an Land praktisch nur Wüsten sind. Also Antonio hatte mir das so erzählt, dass den größten Teil der Erdgeschichte Land Wüste war. Wieso? Eigentlich ganz banal. Land ist höher als Wasser, sonst wird es ja nicht rausgucken. Ja, okay, das klingt logisch. Dann, weil Land höher ist als Wasser, fließt Wasser immer von Land wieder zurück ins Meer. Klingt auch logisch, ne? Nennen wir Flüsse sowas. Ja, aber das macht man sich gar nicht so klar. Also Flüsse entwässern laufend das Land. Also so gesehen eigentlich schlecht, außer man hat ganz viel Nachschub und es sind natürlich tolle Ökosysteme, ne? Aber trotzdem, Land verliert laufend Wasser. Und an den Flüssen seht ihr... Jetzt muss ich mal gerade wieder aufstehen hier, sonst schlafen hier die Beine ein. An den Flüssen seht ihr, dass ständig Wasser nachkommen muss. Also klar, man sieht es ja auch regnen, aber es muss ja immer so viel Wasser mindestens nachregnen, wie abfließt, sonst wären die Flüsse ja irgendwann trocken oder würden kleiner. Also ist das eine ganze Menge, was da nachregnet. Und jetzt kommen wir mal auf das Leben zurück. An Land regnet es normalerweise nicht. Warum? Weil sich über Land Hochdrucksysteme bilden. So, Land ist ein Hochdrucksystem. Ja, also über Wüsten, großen Wüsten in Australien oder in Sahara oder Saudi-Arabien oder wo auch immer. Da bilden sich Hochdrucksysteme. Ist übrigens auch erforscht für Kahlschläge im Wald. Da gibt es eine Studie aus Südfrankreich, die hat das sehr schön belegt. Ich glaube, es war wegen Waldbränden oder Sturmwurfflächen, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall große, große Kahlschläge, da bilden sich lokal kleine Hochdruckgebiete. Was bedeutet das? Da kommen keine Wolken hin, weil die gibt es ja überwiegend in Tiefdruckgebieten. So ein Hochdruckgebiet ist wie ein aufgeblasener Autoreifen. Schön aufgepumpt. Und wenn ich das Ventil aufmache, dann geht ja keine Luft rein, sondern immer nur raus in Richtung niedriger Druck, also außerhalb des Reifens. Und so ähnlich ist das beim Wetter auch. Luft geht immer vom Hochdruckgebiet, also von hohem Druck. Der ist ja auch wirklich höher. Das seht ihr am Barometer. Das ist ja nichts anderes als an der Fahrrad- oder Autoluftpumpe. Ne? Wenn euer Barometer hochgeht, dann sitzen wir in einem Reifen mit hohem Druck und die Luft strömt logischerweise in Richtung niedrigem Druck. Und dieser niedrige Druck, der baut sich über Wüsten seltenst auf, weil der entsteht durch Aufwärtsbewegung zum Beispiel, wie sie unter Wolken passiert. Wolkenbildung beschleunigt diese Aufwärtsbewegung und zum Beispiel auch das Kondensieren von Wasserdampf, also wenn sich da Tröpfchen bilden, auch das beschleunigt die Aufwärtsbewegung. Da entsteht niedriger Druck. Nur wo soll denn der Wasserdampf herkommen? Über Land, da ist ja kein Wasser, also ursprünglich, da waren ja Hochdruckgebiete ganz überwiegend. Und die Wolken bildeten sich über dem Meer. Also heißt das, dass die Luft grundsätzlich, von Ausnahmen abgesehen, vom Land zum Meer gegangen ist. Also ist das mit den Wolken Pustekuchen, ne? Also vielleicht im Küstenbereich mal so ein bisschen, aber tief im Landesinnern haben grundsätzlich Wüsten geherrscht. Und das ist bis heute so. Aber dann kam eben der Wald. Und der Wald, der hat sich sein Wetter selber gemacht. Der hat die Wolken im Gepäck gehabt. Wahrscheinlich. Ich vermute mal, dass Pflanzenbedeckung generell ist nicht nur Wald, es können auch andere Pflanzen machen als Bäume, aber Bäume halt besonders gut. Da wird man erst die Küsten besiedelt haben und konnte dann so langsam landeinwärts gehen, weil sich ja über Wald Wolken bilden und dann Luft, also da bildet sich ein Tiefdruckgebiet und das zieht feuchte Meeresluft nach. Wenn sich über Wald Wolken bilden, haben wir ja da ein Tiefdruckgebiet, zieht Luft nach. Da kann der Wald wieder ein bisschen weiter wandern über die Jahrhunderte und Jahrtausende ins Innere. Und so sind die Kontinente grün geworden. Was wir heutzutage machen, wir machen es wieder andersrum. Wir gehen wieder Richtung Wüste. Wir hacken die Wälder ab. Noch haben wir so viel, dass es reicht. Also zum Beispiel hier bei uns, sagte mir die Anastasia, dass in Europa wir denken immer, wir sind so nah am Meer. Und dann sagt sie, nee, also eure Niederschläge kommen schon zumindest im Sommer zum ganzen Teil durch russische Wälder zustande, sibirische Wälder, die Luft in die Kontinente ziehen. Jetzt könnte man sagen, ja, gut, das ist die Westwinddrift. Ne? Also bei uns kommt der Wind ja meistens aus Westen hier. Der bläst so oder so hier rein. Also das stimmt nicht so ganz. Das sieht man schön im Amazonas-Regenwald. Der liegt ja zwischen Pazifik und Atlantik. Und die Westwinddrift, die gibt es ja auf der Südhalbkugel auch, da müsste der Amazonasregen aus dem Pazifik kommen. Das geht nicht, weil da sind die Anden im Weg. Und dahinter müsste es eigentlich trocken werden, weil die Wolken sich davor schon abgeregnet haben. Und der Amazonasregenwald zieht Atlantikluft in sein Inneres. Über tausende von Kilometern, das ist wirklich verrückt, entgegen quasi dieser Drehrichtung. Also das macht Wald aktiv. Und das haben die beiden mir einfach nochmal schön erklärt, im Übrigen auch für alle anderen. Und ich fand das echt cool, dass der Antonio Nobo aus Brasilien, der hat das nachher mit einem Wort zusammengefasst, wie alles besser werden kann hier mit unseren Wäldern. Und zwar in dem Wort Liebe. Ja, es geht um Emotionen. Und das fand ich total tröstlich und auch schön. Es geht um Liebe, es geht um Empathie mit nicht nur den Bäumen, sondern auch mit den Vögeln, den Rehen und Wildschweinen, mit den Hornmilben im Laub, den Springschwänzen, den Bakterien, den Pilzen. Also es ist einfach, ja, so wird das funktionieren. Und ihr wisst ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Und es war auch schön, in Zeiten von Donald Trump und Co. zu sehen, wie wichtig die UN ist und UN-Organisationen. Also da waren insgesamt, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, ich bin mit dem Zug nach Paris bin sehr spät abends reingekommen, habe dann da übernachtet in so einem ganz kleinen süßen Hotel in der Nähe von der UNESCO. Das ist ja ein Riesengebäude, UNESCO-Gebäude mit so einer Weltkugel und den Fahnen. Und das ist schon beeindruckend und schön. Das waren zu Fuß 5 Minuten. War übrigens sehr kalt, ganz untypisch für Paris. Ich hatte mir auch gar keine warme Jacke mitgenommen. Und Hatte dann nachmittags und abends zwei Veranstaltungen dort und bin am nächsten Tag früh morgens wieder abgezischt. Was mir übrigens nichts macht. Ich finde das überhaupt nicht stressig. Ich fahre sehr gerne Zug. Ich nehme noch eine Tasse Kaffee und arbeite da. Ich habe ja das Glück, wisst ihr ja, dass ich Sachen machen kann, die mir sehr, sehr viel Freude machen. Aktuell arbeite ich an einem neuen Buch. Kann ich noch nicht ganz verraten, dauert aber nicht mehr lang. Dann sage ich euch, worum es geht. Das ist so cool. Also ich finde die Sachen beim Recherchieren schon so cool, dass wirklich andauernd irgendjemand erzählt, wusstest du eigentlich schon, dass sie ja so und so und die machen das und das und irre, was die Forschung da gerade wieder rausgefunden hat. So ist bei mir Arbeiten. Ne? Also ich lese sehr viel, sehr, sehr viele Studien pro Tag. Ja, wie viele Studien werde ich durch? Na, ich würde mal sagen so 10 bis 20. Also die lese ich nicht komplett durch, ich lese die teilweise an. Erstmal die Zusammenfassung, dann weiß ich ja, kann ich die brauchen oder nicht? Nicht brauchen, okay, lese ich nicht weiter, kann ich brauchen. Dann gucke ich, wo steht das, was ich brauchen kann. Dann muss ich schon ein bisschen mehr durchschauen. Aber man erfährt halt irre viele Sachen und selbst wenn ich sie nicht brauchen kann, habe ich ja trotzdem ein Wissen dazu gewonnen. Ne? Also es ist so ein bisschen, ja, Selbststudium, es ist ein bisschen Forschung, ne? Weil ich prüfe viele Sachen dann auch ab, findet man das im Alltag wieder, wie sieht denn das eigentlich aus? Ja, es macht einfach Spaß. Also so ist bei mir Arbeiten und das kann ich auch gut im Zug machen. Internetverbindung ist ja meistens jetzt okay. Und dann ja, sitze ich da ganz entspannt, arbeite, die Zeit vergeht wie im Flug oder im Zug besser gesagt. Zeit vergeht wie im Zug, man sollte das Sprichwort mal ändern. Ich gucke da nicht viel aus dem Fenster, also ich finde das auch anstrengend. Ne, ihr kennt das ja, diese, wenn man aus dem Fenster guckt, dass die Augen immer so mitgehen. Fanden wir früher als Kind immer ganz witzig. Habe ich, glaube ich, auch mal in irgendeinem Kinderbuch als kleinen Gag beschrieben. Ja, wenn man mit Kindern Zug fährt, ist ja langweilig. Dann guckt man mal in die Landschaft raus und die anderen Personen gucken in die Augen der Person, die rausguckt. Und dann sieht man ja, wie die so zittern. Ne? Ding, 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 ding. Weil das Auge ja immer versucht, sich an irgendeinem Gegenstand festzuhalten und ihn zu fokussieren. Und wenn man schnell Zug fährt, ist das echt schwer. Also es ist super anstrengend, aus dem Fenster zu gucken. Mache ich schon mal hier und da, aber meistens arbeite ich. Und da kriege ich auch echt viel geschafft, weil es gibt ja sonst keine Ablenkung. Ne? So zu Hause oder in der Waldakademie oder wo auch immer, dann stehe ich mal auf und dann, ach stimmt, ich müsste eigentlich noch das und das machen und dann hatte ich heute, ich muss noch eine Waschmaschine anstellen oder ich weiß es gar nicht mehr. Und im Zug geht das alles nicht. Da kann man sich schön fokussieren. Also ich fahre ganz gerne Zug. Also deswegen war die Reise nach Paris für mich überhaupt nicht stressig. Und ja, war einfach eine schöne Erfahrung mit lieben, netten Menschen international zusammenzukommen. Ich habe da auch noch ein paar andere getroffen, die ich schon bei anderen Veranstaltungen getroffen habe. Das ist ja auch ein bisschen Netzwerken bei so einer Veranstaltung. Und da sieht man mal, wie wichtig das ist, dass es eine Weltgemeinschaft gibt und dass es viele, viele Menschen gibt, die daran mitarbeiten, dass unsere Zukunft gut wird. Also ich habe schon Sorgen, aber ich befürchte nicht, dass es nicht klappt. Nee. Also dafür gibt es viel zu viele gute Leute. Es ist halt nicht so sexy, wenn man sagt, guck mal, die Amseln singen. Jetzt hier im Hintergrund singen die nämlich. Anstatt, ich habe die Zölle erhöht. Na, bums, habe ich eine Schlagzeile. Das Amselmännchen hier, das krakeelt sich die Seele aus dem Hals und schafft es nicht in die Nachrichten. Interessiert die Amsel wahrscheinlich auch nicht, glaube ich. Ne? Amseln sind übrigens eigentlich von Natur aus reine Waldvögel. Mittlerweile, man sieht ja in Gärten, in Parks, ne, würde gar nicht drauf kommen, dass das wirklich eine typische Waldart ist. Und im Wald sind die auch gar nicht auffällig. Also im Wald sind die gut getarnt. Und denkt man, ah, Amselmännchen, schwarz mit orangem Schnabel, das Weibchen ist ja braun, ein bisschen gesprenkelt, also das ist schon gut getarnt. Das Amselmännchen vermeintlich nicht, aber im Wald, ich sehe es ja jetzt gerade hier, wenn die Sonne so reinscheint, haben wir sehr viele harte, dunkle Schatten und sehr viel hell. Und wenn da so was Dunkles ist, das fällt nicht groß auf. Und so ein kleiner oranger Schnabel auf 10 Meter, sieht man das schon gar nicht mehr. Also auch die Männchen, finde ich, sind vergleichsweise gut getarnt. Ja, was ist noch aktuell? Jetzt gerade auslaufend aktuell, könnte aber noch klappen, ist das Thema, was immer wieder aufploppt. Kann man mit einem angelegten Stethoskop das Wasser in die Bäume rauschen hören? Ja, das kann man, aber es ist nicht einfach. Warum? Man braucht bestimmte Wetterbedingungen. Also Ja, vielleicht gehen wir mal erstmal von den Baumbedingungen aus. Also es müssen Laubbäume sein, deren Laub noch nicht ausgetrieben ist. Weil nur dann ist der Wasserdruck am höchsten. Der Baum pumpt sich jetzt so richtig auf. Also alle Bäume, die noch nicht ausgetrieben haben, also die Buchen, je nachdem, wo ihr wohnt, dürften jetzt noch nicht ausgetrieben haben. Da kriegen vielleicht die Knospen dick, aber da könnt ihr es nochmal probieren. Der Baum muss natürlich eine dünne Rinde haben, sonst kann man nicht so gut durchhören. Aber die pumpen sich jetzt auf und drücken die Knospen raus. Wie so ein, vielleicht kennt ihr das in Zeitrafferaufnahmen, Schmetterlinge, die ihre Flügel aufpumpen. So pumpen Bäume jetzt ihre Knospen auf. Also die, die schon ausgetrieben sind, da klappt das nicht mehr mit dem Hören, da ist der Druck schon wieder zu gering. Die, die noch nicht ausgetrieben haben, also Buchen sind häufig sehr spät, Eiche ist auch oft spät. Eiche hat halt relativ früh schon eine dicke Rinde, da hört man es nicht mehr. Also die Rinde muss dünn sein, Buchen sind da schon am besten. Buche oder Hainbuche geht gut. Und es muss warm sein. Also der Podcast ist ja nicht heute aufgenommen, sondern ein paar Tage vorher. Also es kann ja immer noch mal einen Kälteeinbruch geben. Dann machen die Bäume eine Pause. Es muss sonnig, warm sein, dann ballern die so richtig, bis die Knospen aufbrechen. Dann ist das so plus minus rum. Und ich habe das früher auch gelesen, man liest ja so viel. Und da denkt man, möchte ich jetzt aber noch mal wissen. Habe mir ein Stethoskop bestellt, auch nicht das billigste, also bitte nicht so von Kinderkarneval, Doktorspiel oder so, so ein Stethoskop, das wird nicht funktionieren. Es müsste schon halbwegs vernünftig sein. Vielleicht könnt ihr es irgendwo ausleihen. Also wenn ihr dauerhaft Baumwasserhörerinnen und Hörer werden wollt, dann lohnt sich das vielleicht auch mal so, ich keine Ahnung, was sowas kostet, 40, 50 Euro, ein halbwegs brauchbares zu kaufen. Und dann, ihr müsst, also es geht nur an ein paar Tagen im Jahr, im Frühjahr eben. Ne? Also März ist eigentlich am besten. Wir sind jetzt schon im April. Also bei Buche müsste es noch gehen. Dann braucht ihr zwei Sachen. Ihr braucht im Prinzip ein Stück, kann auch ein Brett sein, auf jeden Fall totes Holz und den Baum. Und dann hört ihr mal abwechselnd. Weil viele Leute hören auch an dem Brett was rauschen. Das sind dann die eigenen Ohren. Und wenn man das nur an dem Baum macht und hat keinen Vergleich, dann denkt man, ich habe das Wasser reinrauschen hören. Ist natürlich auch cool. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn man dann wirklich denkt, ich habe es gehört, ist ja auch gut, aber wir sind ja hier ehrlich in einem Podcast und ihr sollt es ja wirklich hören können. Also ich würde mir immer ein Vergleichsobjekt, wo das nicht der Fall ist, raussuchen und dann könnt ihr schauen, kann ich das wirklich hören. Ganz wichtig, es muss plan aufliegen, das Stethoskop, also der Kopf. Ne, der hat ja so einen Durchmesser von, wie viel wird das sein? 3,5 Zentimeter oder so. Das ist gar nicht so einfach, so ein glattes Stück Rinde zu finden, wo der wirklich sauber aufliegt, ne, damit da nicht so viele Nebengeräusche mit dazukommen. Aber es macht Spaß und es kann klappen. Also vielleicht schafft das hier noch, könnt ihr mir übrigens gerne mal schreiben, ob es bei euch schon mal geklappt hat. Aber mit dieser Verifizierungsmethode, also ein Brett oder ein Zaunpfahl geht auch und dann im Baum und wirklich ein Unterschied gehört, das ist nicht einfach. Aber es macht Spaß, muss man wirklich dazu sagen. Ja, der Wald im Frühjahr. Die Buchen, die jetzt hier um mich rumstehen, die sind noch fleißig am Zählen. Die schauen ja, dass sie mindestens 13 Stunden Tageslänge haben. Und der Winter war hier kühl genug. Also die müssten dieses Jahr eigentlich schon vor Anfang Mai austreiben hier bei uns. Muss man mal sehen, man weiß es nicht. Was übrigens dann auch passiert, finde ich auch nochmal witzig. Es setzt der Pirouetteneffekt ein. Der ist wirklich messbar, aber so gering, dass man es nicht merkt. Die Bäume der Nordhalbkugel wachen jetzt ja alle auf. Und die Nordhalbkugel beherbergt die größten Wälder der Erde. Und wenn dann das Laub, hinten hat sich gerade eine Amsel erschreckt. Die hat mich, also ich habe mich nicht bewegt. Sorry, liebe Amsel, aber die ist wahrscheinlich in meine Richtung geflogen. Ja, ihr wisst ja, ich lasse mich leicht ablenken. Da mal nebenbei, Amseln haben verschiedene Rufe für Bodenfeind und Luftfeind. Also ihr könnt raushören, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Dateien im Internet gibt, ob sich eine Katze nähert oder ein Sperber. Also man kann so ein bisschen Vogelsprache lernen. So, also Amsel, okay, an Seite. Jetzt müsste das eigentlich der Ruf für Bodenfeind gewesen sein. Pirouetteneffekt hatten wir jetzt gerade. Also auf der gesamten Nordhalbkugel, in Nordamerika, in Europa, in Asien, treiben jetzt überall die Laubbäume auf. Und die Laubbäume sind ja vom Erdmittelpunkt mit der Krone etwas weiter weg. Nur so im Schnitt 20 Meter. wo es die Krone so ansetzt. Manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr. Und das ist eine ganz schöne Masse, die da auf der Nordhalbkugel der Erde jetzt nach oben rutscht. Da rutscht quasi jetzt eine Riesenmasse 20 Meter weiter weg vom Erdmittelpunkt. Und das ist so wie beim Karussellfahren, wenn man da die Beine ausstreckt oder anzieht, ne? Immer schneller oder langsamer. Und die Erde, wenn jetzt so viel Baumblätter, das sind ja Millionen Tonnen, jetzt 20 Meter weiter weg rutschen, ne? Vom Boden weg nach oben, dreht sich die Erde tatsächlich im Sommerhalbjahr der Nordhalbkugel langsamer. Auf der Südhalbkugel haben wir es natürlich immer umgekehrt, aber da gibt es nicht so viele Laubwälder wie auf der Nordhalbkugel. Deswegen ist entscheidend für diesen Pirouetteneffekt tatsächlich die Nordhalbkugel. Also die Erde dreht sich jetzt messbar, aber wirklich im Millisekundenbereich langsamer. Das wird auch überlagert durch andere Effekte, aber es ist messbar. Und im Herbst, wenn das Laub runterfällt, dann ist es ja wieder näher am Erdmittelpunkt dran, 20 Meter, dreht sich die Erde ein Tickchen schneller. Also wenn ihr merkt, wenn ihr meint, im Moment ist alles so langsam und ich bin müde und alles wie in Zeitlupe, ja, dann habt ihr vielleicht ein besonders gutes Gespür für diese Millisekunde. Ansonsten würde man das einfach Frühjahrsmüdigkeit nennen, würde ich sagen. Ne? Also ich liebe die Jahreszeit, ich freue mich, ich finde es immer toll. Ich bin ja so ein Vorrätesammler sozusagen. Also wenn man noch viel vor sich hat. Ein Urlaub, der gerade startet, hat noch so und so viele Tage. Oder jetzt eben das Sommerhalbjahr, wenn man weiß, es geht gerade erst los. Weil, ich meine, ich liebe auch die Kälte, ich liebe auch den Schnee, aber Sommerhalbjahr draußen frühstücken, das finde ich herrlich und hat den Vogelgesang dazu. Ja, also ich muss mich mal gerade hier so ein bisschen ins Laub setzen, weil es einfach so schön ist. Boah, ist das bequem. Ich bin ja jetzt hier abends oder später Nachmittag. Ne? Die Sonne scheint hier gerade rein. Und wir hören mal ganz kurz, was hier jetzt noch vogeltechnisch los ist. Eben was mehr. Aber das ist der Vorführeffekt. Ich finde es aber immer noch viel. Wenn man überlegt, dass die morgens schon volle Pulle anfangen. Also die Hauptgesangszeit ist eigentlich morgens und abends. Und tagsüber muss man halt Sachen erledigen. Als Brutvogel vor allem Nester bauen und Weibchen anbalzen und sowas. Dass da trotzdem, wir haben jetzt noch nicht die typische Abendgesangszeit. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Also wie viel Energie das kostet, so zu singen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Finde ich eine Wahnsinnsleistung. Und vor allem die Lautstärke, wenn man das überlegt, was für ein kleiner Körper das eigentlich ist, der diese Lautstärke produziert. Ne? Also ich finde das immer wieder faszinierend. Es gibt auch Vögel, die haben es besonders schwer. Zum Beispiel der Zaunkönig, der muss mehrere Nester bauen, bis seine Zaunkönigin dann gnädigerweise eins davon nimmt, wenn er Glück hat. Ne? Wenn er Pech hat, nimmt sie gar keins. Die anderen sind auch für die Katz. Immerhin übernimmt sie dann den Innenausbau, ist ja auch schon mal was. Ne? Inneneinrichtung, das macht dann die Zaunkönigin. Und der Zaunkönig, der hat dann hoffentlich seine Ruhe. Aber der muss singen, der muss balzen, der muss mehrere Nester bauen. Also der hat es wirklich sehr, sehr schwer. Der ist ja so klein, also den habt ihr sicher auch schon mal gesehen, ganz klein und hat so ein steil nach oben stehendes Schwänzchen. Daran kann man den sicher erkennen. Und die gibt es wirklich zum Glück noch relativ viel. Also schaut doch mal, ob ihr so einen kleinen Knilch da rumhüpfen seht. Und vielleicht Nester bauen. Die bauen übrigens teilweise wirklich in Bodennähe, also sehr niedrig. Deswegen ist jetzt zu Recht nicht mehr erlaubt, Hecken zu schneiden, sowas zu machen. Auch Gebüsche im Garten, sowas, auch wenn es nicht verboten wäre, sollte man nicht tun, weil da oft diese Nester zum Beispiel von den kleinen Zaunkönigen drin sind. Ja, ihr Lieben, also ich könnte hier stundenlang liegen bleiben, mache ich aber nicht. Ich habe nämlich jetzt ein bisschen Hunger. Für den kleinen Hunger zwischendurch, das ist auch mal eine persönliche Info, esse ich gerne Haferflocken. Ich mache das schon seit ich ein kleines Kind esse ich unheimlich gerne Haferflocken. Früher gerne mit Zucker, habe ich mir abgewöhnt. Und meine Frau hat das zuerst gemacht, ja, Industriezucker, nicht gesund und so weiter. Ich bin da jetzt nicht dogmatisch, aber sie hat ja recht. Also ich süße das jetzt meistens mit Rosinen oder ein bisschen Bananen rein oder so, ne? Und ein paar Kürbiskerne oder Walnüsse oder so. Aber ich habe das schon als kleines Kind, wie gesagt, Haferflocken gegessen. fast jeden Tag und mache das bis heute. Ist für mich einfach, ja, einfach eine schöne Zwischenmahlzeit oder Hauptmahlzeit, je nachdem. Da freue ich mich jetzt drauf, das mache ich jetzt gleich. Und verlasse diesen Wald wieder und beende diese Podcast-Folge und wünsche euch viel Entspannung im, ja, jetzt erst so richtig durchstartenden Frühjahr und dem schönen Sommerhalbjahr. Also, eine entspannte Zeit und bis nächste Woche. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.